Das Buch war Robinson Crusoe und ich kannte es sehr gut. Heute würde es mit mir dahin gehen, wo wir uns beide wohlfühlten. Ich steckte es mir vorn in den Mantel und ging los, knallte die innere und die äußere Tür lautstark zu und machte mich auf den Weg ans Meer. Der Wind in den Dünen war heftig, aber der Strand lag in voller Sonne und ich ging schnell und dann rannte ich und dann ging ich wieder, bis ich meine Finger und Zehen nach dem Bad wieder spürte. Die Schmerzen der letzten Tage waren weg und ich war voller Energie und ziemlich zufrieden mit mir. Ich dachte über meinen Körper nach und dass er offenbar eigenständig Entscheidungen traf, wie es auch der meiner Mutter getan haben musste, als ich geboren wurde, und wie er es wohl tun würde, wenn ich starb. Das fand ich aufregend. Man musste sich im Leben viel weniger Sorgen machen, als ich gedacht hatte. Die großen Dinge hatte man anscheinend sowieso nicht in der Hand. Am liebsten hätte ich jemanden geküsst. Mit Robinson Crusoe an der Brust kletterte ich über die Strandmauer, sprang hinunter und rannte über den breiten weißen Strand. Der Wind drosch auf mich ein, die Sonne schien auf mich und das Meer war weit weg und hatte einen silbernen Rand. Der Horizont war bewegt, so bewegt und geschwungen, dass es mir seltsam vorkam, dass die Menschen so lang gebraucht hatten, bis sie wussten, dass die Erde eine Kugel ist. Erst kam Rauch, dann ein Schiff auf mich zu, dann verschwand erst das Schiff und dann der Rauch. Aber vielleicht hatten wir es in Wahrheit schon immer gewusst. Vielleicht wussten wir in irgendeinem Winkel unserer selbst schon alles. Vielleicht hatte ich irgendwo in mir drin sogar das mit dem Blut gewusst. Vielleicht war alles vorherbestimmt. In Richtung der Fischerhütten und des Nebels verschwand die Bucht. In der anderen Richtung erstreckte sie sich bis zu den Eisenhüttenwerken, die entlang der Flussmündung standen, wie eine Reihe Panzerschiffe. Dampfwolken stiegen daraus auf, zogen weiter, bildeten cremefarbene und violette Wolken, die den Himmel übernahmen. Die Werke waren eine Schande, sagte Mrs. Woods. Wieder natürlich. Aber Aunt Mary sagte, ohne sie würden die Menschen hier verhungern. Aunt Frances sagte, sie sorgten für unsere herrlichen Sonnenuntergänge. Ich fand, sie waren ein Wunder. Die Schornsteine zeichneten sich jetzt vor der untergehenden Sonne ab und ich setzte mich mitten auf dem Strand auf etwas trockenen Tang, grub die Fersen in den Sand und schlug Robinson Crusoe auf. Das Böse las ich, wie ich es bereits kannte. Das Böse. Ich bin auf einer grauenhaften, einsamen Insel gestrandet, ohne jede Hoffnung, gerettet zu werden. Ich wurde auserwählt und, wie es scheint, von der ganzen Welt getrennt, um dieses Unglück zu erleiden. Aber das Gute. Ich lebe und bin, anders als meine Kameraden, nicht ertrunken. Ich wurde aber auch aus der Besatzung des Schiffes auserwählt, um den Tod zu entgehen. Und der mich auf so wundersame Weise vor dem Tod bewahrt hat, kann mich auch aus dieser Lage befreien. Ich bin auserwählt, von der ganzen Welt getrennt. Jahre feierlicher Predigten, die über meinen Kopf hinweggeschwebt waren, ohne dass ich wirklich zugehört hätte, kehrten zurück und schlugen warnende Töne an. Stolz. Sei nicht stolz. Aber ich hatte mich immer von aller Welt getrennt und einsam gefühlt. Deswegen war sie in Wales so auf mich losgegangen. Deswegen hatte sie die Bratpfanne nach mir geworfen und mich geschlagen, mich aus dem Bett gezerrt und mich angeschrien.
»Du beobachtest mich doch die ganze Zeit«,
hatte sie gesagt.
»Du in deiner eigenen Welt!«
Dann hatte sie mich in den Arm genommen. Ich blinzelte die schöne Seite von Robinson Crusoe an, denn die Bratpfanne und das Anschreien waren mir gerade erst wieder eingefallen. Diese Seite würde jetzt für immer ihr großes Gesicht sein. Ich hatte wohl recht. Irgendwo innen drin wissen wir alles über uns selbst. Man kann nie wirklich vergessen. Vielleicht wissen wir auch irgendwie alles, was kommen wird. Ich beobachtete, wie der Wind große Sandstreifen über den Strand peitschte. Das Böse. Ich bin von der übrigen Menschheit getrennt. Ein Einsiedler, der aus der Gesellschaft der Menschen ausgeschlossen wurde. Aber das Gute. Ich muss nicht Hunger leiden und an einem Ort verenden, der keine Nahrung bietet. Das Meer trumpfte dann und wann mit einem Klatschen auf. Ich zwang den Tag, noch ein bisschen kälter zu werden und mich ein bisschen mehr herauszufordern. Das Böse. Ich kann mich nicht verteidigen oder eines Angriffs durch Mensch oder Tier erwehren. Aber das Gute. Ich bin auf einer Insel gelandet, auf der es offensichtlich keine wilden Tiere gibt, die mir gefährlich werden könnten. Ich hätte ihn gemocht, dachte ich, den Robinson. Er hat die Dinge gern gerade gerückt, die hoffnungsvollen Aspekte aufgeschrieben, so vernünftig und mutig, so stark und schön. Er hat sich unglaublich um Selbstachtung bemüht. Er war natürlich ein Mann, da war das einfacher. Aus ihm lief nicht alle 4 Wochen Blut, bis er alt war. Er musste sich nie eklig fühlen. Das Böse. Ich habe niemanden, mit dem ich mich unterhalten oder bei dem ich Trost finden könnte. An meinem Strand war auch fast niemand. Weit in der Ferne sah ich einen Seekohlensammler mit Handwagen und noch weiter weg einen Grashüpfer auf einem hohen Fahrrad mit kleinen Grashüpferkindern auf ihren Rädern dahinter. Moderne Leute aus den Reihenhäusern, Leute aus einer anderen Schicht, wie die Tanten sagten. Hinter ihnen war nur das Meer, die langen Krokodilsfelsen. Der Wind ließ nach und der Strand war voller kleiner blauer Lichtmuscheln im Schein der untergehenden Sonne. Lauter untertassenförmige Dellen. 1 Million. Und jede einzelne leuchtete. Nachdem es mir gelungen war, meiner Lage auch gute Seiten abzugewinnen, las ich, und ich mir abgewöhnt hatte, ständig nach einem Schiff Ausschau zu halten, und sah auf und entdeckte in weiter Ferne in Richtung der Eisenhütten einen hüpfenden, dunklen Punkt. Erst hielt ich es für einen Vogel, aber dann wurde mir schnell klar, dass es zu groß war. Auf und ab tanzte es im Sand, wurde immer größer und bald hörte ich auch etwas, vielleicht auch nur das Klappern der Gießerei, das unregelmäßig vom Wind herübergetragen wurde. Aber es war nicht das Klappern der Gießerei. Es war ein Stampfen und bald war es auch ein Schreien und Rufen. Das kleine schwarze Dreieck hüpfte mit dem Kopf voran und schien sekundenlang gar nicht näher zu kommen, sondern wirkte wie eine hartnäckige kleine Maschine oder eine Feder, die auf der Stelle hüpfte. Dann war es näher und stellte sich als Ponykutsche heraus. Der Einspänner war blank poliert, hatte eine elegante Deichsel und einen geflochtenen Korbsitz zwischen den großen Rädern. Darin saßen 2 Leute, ein Mädchen und ein Junge. Das Mädchen hielt die Zügel und der Junge hatte seinen langen Arm auf die Lehne hinter ihr gelegt. Das Mädchen trug keinen Hut, ihr Haar flog im Wind. Der Junge beobachtete sie, wie sie die Kutsche lenkte. Das Pony galoppierte, den Kopf gestreckt, leicht seitlich versetzt, und um das schwarze Maul hatte es weißen Schaum. Unter den Rädern flog der Sand aus den blauen Lichtmuscheln. Es war ein Bild reiner Freude. Als sie näher kamen, rief der Junge, »Wow, hallo!« und sah in meine Richtung. Und dann rief er noch einmal, und der Galopp wurde zum Kantern und dann zum Trab. Das Pony zog eine Kurve und dann blieb die Kutsche quietschend und hüpfend vor mir stehen und fuhr wieder an und blieb wieder stehen. Dann kam sie bis auf ein paar Fuß vor den Tang, der Sand knirschte und alle schnappten nach Luft. »Guten Tag«, sagte der Junge, »bist du eine Meerjungfrau?« Das Mädchen sagte nichts, sondern schüttelte nur das dunkelrote Haar und machte sich an den Zügeln zu schaffen. »Es ist doch eiskalt hier zu lesen«, sagte der Junge. Er benahm sich wie ein Mann. Er war beinahe ein Mann. Er sah aus, als ob alles in der Welt ihm vertraut wäre und einem vernünftigen Satz Regeln folgte, an die er sich hielt und damit glücklich war. Aber da war auch eine Vorsicht, als hätte er alles, was er wusste, nur von außen durchdacht. Wenn er lächelte, wirkte er, als fände er Lächerlichkeiten sehr hübsch, und wenn er nicht lächelte, sah er ernst und gut aus. Das Mädchen, das größere und weniger vorsichtig blickende Augen und eine spitze Nase hatte, sah nicht aus, als würde es oft lächeln. Sie betrachtete mich gründlich und ich sah, dass ihre Augen grün waren. Ich mochte sie nicht. Ich erinnerte mich auch an sie. Es war Rebecca Seid, die die Gesangbücher verbrannt hatte. »Was liest du denn da?«, fragte der Junge und sah auf mich herunter, groß und freundlich. Sie waren hoch über mir. Ich fing wieder an zu lesen. Er sagte, oh, entschuldige bitte, ich bin Theo Seid. Das ist meine Schwester Rebecca. Wir wohnen in dem neuen Haus, das in der Marsch, das nie fertig wird. Es soll unser Ferienhaus sein, das mit dem Turm. Nach einer Weile stellte ich fest, dass ich gesagt hatte, immer noch mit dem Blick ins Buch, ich sei Polly Flint, aus dem gelben Haus, Oversons.